Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Wir legen wieder los mit einer neuen Folge des Kapital-Wirtschaftspodcasts. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur bei Kapital. Man hat das Gefühl, dass sich gerade etwas dreht, wenn öffentlich über künstliche Intelligenz gesprochen wird. Zuerst war es ja so, als die allerersten Sprachmodelle, die Large Language Models, auf den Markt kamen, waren viele Menschen völlig begeistert von der Technik. Man kann jetzt mit Maschinen reden wie mit einem Menschen und bekommt auch noch brauchbare Antworten. Es wurde eine neue Ära verkündet, in der Unternehmen ihre Effizienz steigern und womöglich auch völlig neue Geschäftsmodelle entwickeln könnten. Die Anbieter der Sprachmodelle leisteten sich immer größere Rechenzentren, um die Massen an KI-Anfragen, die Prompts, überhaupt datentechnisch bewältigen zu können. Inzwischen ist diese Stimmung deutlich düsterer geworden. In den USA, also dem Ursprungsland des Hypes, wenn man so will, bildet sich eine Hasswelle gegen KI. Redner an Universitäten werden ausgebuht, wenn sie nur das Wort überhaupt in den Mund nehmen. Es gibt Bürgerinitiativen gegen die Rechenzentren, von denen viele tatsächlich verhindert werden. Analysten rechnen genüsslich vor, wie viel Geld durch die Anbieter der Sprachmodelle verbrannt wird, ohne dass diese ein echtes Geschäftsmodell vorweisen können. Und überall fragen sich Unternehmen, die ja diese Technik anwenden sollen, was bringt uns das überhaupt wirklich, jenseits des ersten Staunens darüber, dass eine Maschine klingen kann wie ein Mensch. Das alles wird noch dadurch komplizierter, dass die Anbieter dieser Technologie zunehmend zu einer neuen Art von Bepreisung übergehen, also wie sie sozusagen versuchen, Geld damit zu verdienen. Bisher wurden überwiegend Pauschalen berechnet und jetzt soll zunehmend, wie es heißt, pro Token abkassiert werden. Tokens sind die Einheiten, aus denen sich die Anfragen an die Sprachmodelle zusammensetzen, also sozusagen die kleinste gemeinsame Einheit, in der das Ganze berechnet werden kann. Und je komplexer die Aufgabe, desto mehr Tokens werden auch verbraucht. Das aber bedeutet, je häufiger und aufwendiger die Anfragen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, desto teurer wird es ab jetzt für die Unternehmen. Der Einsatz von KI wird also vermutlich sehr viel stärker kontrolliert und eventuell auch begrenzt werden. Umso interessanter ist es daher, einmal genau nachzufragen und nachzuschauen, was KI bisher zum Beispiel in der deutschen Wirtschaft eigentlich tatsächlich gebracht hat. Kapital, also unser Wirtschaftsmagazin, veranstaltet zu diesem Zweck einmal pro Jahr den Best of AI Award, und zwar zusammen mit dem Applied AI Institute und der Personalberatung Odgers. Wir suchen danach Startups, Projekten und Einzelpersonen, die die neue Technik besonders sinnvoll einsetzen. Die Frist für die Bewerbung unter kapital.de/ki-award läuft noch, man kann also gerne noch mitmachen. So viel jetzt erstmal als Werbeeinblendung, wenn man so will, für diesen Award. In der Jury dieses Awards sitzt in diesem Jahr auch meine heutige Gesprächspartnerin Corina Apachidze. Apachidze stammt ursprünglich aus Rumänien, wirkt und arbeitet aber schon sehr, sehr lange in Deutschland und sie hat einen wirklich tiefen Einblick in alles, was im Bereich KI in diesem Land läuft. Sie ist Mathematikerin, Informatikerin und hat in Computerwissenschaften an der Universität Freiburg promoviert. Als KI-Expertin hat sie dann praktisch eine ganze Reise durch die deutsche Wirtschaft unternommen. Sie war zunächst bei Bosch, dann fast 8 Jahre beim Autozulieferer Continental. Und aktuell ist sie Head of AI bei Aumovio, ebenfalls einem Zulieferer der Automobilindustrie. Man wird gleich merken, dass sich Apachidze sehr viele Gedanken macht und über ein wirklich breites Wissen verfügt. Und das betrifft nicht nur Fragen der künstlichen Intelligenz. Herzlich willkommen, Corina Apachidze, in unserem Podcast.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Frau Apachidze, wir haben uns vor 2 Jahren, glaube ich, kennengelernt bei der ersten Verleihung des Best of AI Awards durch Kapital, also indem wir versuchen, so ein bisschen herauszubekommen, wo sind die besten Anwendungsfälle und die besten Startups im Bereich künstliche Intelligenz. Und damals waren Sie sehr euphorisch bei dem Thema, da ich kann mich noch erinnern, Sie hatten einen sehr beeindruckenden Auftritt. Und ich habe mich jetzt erstmal so ein bisschen gefragt, vielleicht können Sie das unseren Zuhörern und Zuhörern auch noch mal erklären. Wie sind Sie persönlich zu diesem Thema gekommen eigentlich? Also was begründet Ihre Euphorie, was die künstliche Intelligenz angeht?
Meine erste Berührung mit künstlicher Intelligenz ist schon lange her, als ich künstliche Intelligenz als Teil von meinem Informatikstudium in Iași in Rumänien studiert hatte. Also künstliche Intelligenz war normales Studienfach im dritten Studiumsjahr. Anschließend haben wir an einem Projekt gearbeitet, auch ich, in dem es darum ging, mit Natural Language Processing Techniken die Werke von dem größten rumänischen Dichter Mihai Eminescu zu analysieren. Damals gab es keine oder sehr wenige digitale Texte von ihm. Wir mussten selbst abtippen, Bücher abtippen von ihm, sodass wir sie überhaupt analysieren können. Und mit aus heutiger Sicht sehr profanen Datenstrukturen, Trees, so spezielle Baumstrukturen, haben wir die Texte optimal gespeichert und durchgesucht. Und trotz dieser Einschränkungen, Unverfügbarkeit von digitalen Texten, primitive Datenstrukturen und Algorithmen, bescheidene IT-Infrastruktur, haben wir und habe ich erkannt, was möglich wird durch künstliche Intelligenz, wenn diese Entwicklung und vielfache Entwicklung im Bereich Digitalisierung, Algorithmenentwicklung, IT-Infrastruktur so weitergeht. Und das hat sich nach und nach eingelöst und bewahrheitet. Ich hatte später in meinem Masterstudium in Freiburg an einem Projekt mitgewirkt, wo wir mit Machine Learning die experimentellen Ergebnisse aus CERN aus der Schweiz analysiert und klassifiziert hatten. War sehr begeisternd und sehr faszinierend, dass das
also aus dem Teilchenbeschleuniger.
Genau. Und da haben wir mit Physiker zusammengearbeitet an der Universität in Freiburg. Auch ein Zeichen, wie wichtig Multidisziplinarität, um den Fortschritt zu erwirken, dabei ist. Und dann hatte ich das Glück, die Inspiration, auch wahrscheinlich durch Zufall, mit unterstützt, da beruflich mich so weiterzuentwickeln und zu orientieren. Und das aus heutiger Perspektive kann ich sagen, ich habe nichts dabei Falsches gemacht und es hat sich sehr gelohnt und ich kann nur empfehlen, kontinuierlich mit langem Ausdauer auf solche Wege zu bleiben. Denn Innovation und Fortschritt braucht mehr als nur 6 Monate, um zu wirken.
Das heißt aber, man kann auch sagen, als dann diese ersten großen Large Language Models auch der Öffentlichkeit bekannt geworden sind und es da bei vielen so einen großen Aha-Moment gab, so einen Wow-Moment, da gehörten Sie zu den Menschen, die nicht so wahnsinnig überrascht waren?
Ich war nicht überrascht, aber ich war sehr froh und ich konnte tatsächlich, als ChatGPT live ging im November 2022, war das, nicht schlafen. Das war so wie ein Mondlandung-Moment für mich. Wir wussten zwar, es war sehr viel im Vorfeld veröffentlicht, verfügbar gemacht, nicht als Webseite und nicht so intuitiv nutzbar, aber wir wussten, dass so etwas kommt, dass so etwas da ist, die GPT-Architekturen. Ich fand aber genial, wie das allen zur Verfügung bereitgestellt worden ist, wie intuitiv und wie einfach das zu nutzen war, obwohl die Technologie dahinter so komplex ist. Und das fand ich, wie gesagt, einen Meilenstein auch in meinem Berufsleben als Corinna Apakice.
Jetzt haben Sie ja gerade beschrieben, dass Sie lange praktisch in der Wissenschaft gewesen sind, in der Forschung, auch durchaus in der Grundlagenforschung, die diese Techniken mitentwickelt hat. Dann sind Sie den Schritt in die Wirtschaft gegangen, in die Unternehmenswelt und haben geschaut, was kann man dort mit diesen Technologien bewirken. Dadurch haben Sie, glaube ich, auch einen ganz guten Überblick darüber, was so passiert ist seitdem eben diese großen Sprachmodelle auf den Markt gekommen sind und damals auch als große Verheißung für die Wirtschaft gehandelt wurden. Wie wäre Ihre Einschätzung? Was ist tatsächlich bis jetzt dabei herausgekommen, wenn man so eine erste Bilanz zieht?
Ich werde bewusst keine weitere Ad-hoc-Studie machen wollen. Wo steht die deutsche Industrie? Wo befinden wir uns in Deutschland? auf übergeordneter Ebene kann ich sehr viel erzählen von dem, was ich mitbekomme, was ich wahrnehme in Deutschland. Wir haben definitiv eine Betriebstemperatur erreicht, was künstliche Intelligenz betrifft. Es gibt bestimmt kein Unternehmen, kein Mensch, der das nicht nutzt und ausprobiert. Gleichzeitig, es ist, glaube ich, in 90% der Fälle eine unglaubliche Diskrepanz zwischen dem, was man als Nutzen sieht und erhofft, und Verständnis, was dafür gemacht werden muss, um das langfristig zu ermöglichen und zu etablieren. Sehr viele Unternehmen setzen auf die low-hanging fruits, auf dem, was man sehr schnell als Benefits erreichen kann. Und setzt sich nicht damit auseinander, was gemacht werden muss, welche neue Fundamente, welche Datenströme muss ich im Unternehmen etablieren, sodass das auch in 5 Jahren nachvollziehbar ist, was ich heute an Benefits erreicht habe. Ich glaube, da haben wir sehr viele Hausaufgaben nicht gemacht und das muss nachgeholt werden. Wenn das nicht angegangen wird, dann werden wir natürlich eine KI-Blase prophezeien oder darüber sprechen. Aber ich glaube, das sind faulen Ausreden von sehr vielen Hausaufgaben, die eben nicht erledigt worden sind.
Mhm. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen ausführen. Also ich weiß, dass Sie natürlich nicht über einzelne Unternehmen sprechen können, aber einfach, dass wir sozusagen ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was Sie meinen. Also Sie sagen, klar, die Anwendung ist übernommen. Irgendwie jeder hat an seinem Arbeitsplatz wahrscheinlich mittlerweile einen Zugang zu irgendeiner Art von Sprachmodell, nutzt das wahrscheinlich für alles Mögliche, um herauszufinden, wie er seine Katze nennen soll, aber auch vielleicht auch seriösere Dinge damit zu betreiben. Aber Sie sagen, es wird in den meisten Fällen nicht systematisch betrieben, weil es ist auch tatsächlich ein Umbau des Unternehmens im Grunde notwendig. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also was zeichnet ein Unternehmen unter anderem aus? Die Prozesse. Die Prozesse sind standardisierte Abläufe, die sicherstellen, dass man unter Einbehaltung von Regeln, Qualitätsstandard zu einem gewissen Produkt, zu einem gewissen Ziel kommt als Unternehmen, egal wer da hinten steckt oder wer diesen Prozess ausführt. Derzeit wird künstliche Intelligenz genutzt, um einzelne Schritte in so einem Prozess zu verbessern, schneller durchzuführen. Ich bin aber davon überzeugt, dass die Prozesse selbst, die Art und Weise, wie wir als Unternehmen zu einem Ziel ankommen, das muss überdacht werden, weil auch dort ein riesiges Potenzial an Effizienzsteigerung, an Neugestaltung existiert. Und das ist schwierig, weil sehr viel Spannung entsteht dabei, wenn so viel verändert werden muss. Aber das geht nicht ohne. Wenn wir die Prozesse weiterhin so beibehalten, nur sie schneller ausführen oder nur automatisieren, das wird uns nicht wesentlich besser machen als Unternehmen, oder die Unternehmen werden nicht besser dadurch. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass beziehungsweise anders ausgedrückt, wenn künstliche Intelligenz einfach nur als Add-on dazu kommt, wenn wir einfach nur generative KI on top nutzen, dann wird es nicht besser. Man hat einfach nur einen Kostenfaktor dazu, nämlich die Lizenzkosten für die neuen Tools. Und das war's. Man hat die Altlasten oder die alte Landschaft, was die IT-Tool, die IT-Infrastruktur, die Tools betrifft, immer noch da. Und man hat das Ganze plus KI, und das geht nicht gut aus.
Mhm. Erfahrungsgemäß ist das ja immer das Schwierigste, die Strukturen zu verändern. Also gerade in traditionellen Unternehmen, wenn man als Newcomer auf den Markt kommt und mit einer neuen Technik arbeitet, fällt es leichter, als wenn ein traditionelles Unternehmen sich da umstellen muss. Sehen Sie denn vielleicht positive Beispiele, also wo Sie sagen, da hat es funktioniert, da ist es gut gemacht worden aus Ihrer Sicht?
Ja. Ich glaube, im Bereich Manufacturing sind sehr viele Beispiele, positive Beispiele, Best Practices in Deutschland, wo man mit künstlicher Intelligenz auch schon mit maschinellem Sehen Fortschritte erreicht hat, Qualitätsinspektion, prädiktive Maintenance und. Viele Beispiele, die da einen positiven Beitrag geleistet haben. Ich bin sehr begeistert und beeindruckt, was auch im Journalistenumfeld, Zeitungen, Verlage, wie sie künstliche Intelligenz adoptiert haben, Archiven viel besser genutzt werden durch künstliche Intelligenz, ohne dass Journalisten sozusagen ersetzt werden durch KI, was ich überhaupt nicht glaube, dass es kommen wird. Das ist auch ein positives Beispiel. So eine andere Extreme der Technologie, weil wenn man an künstliche Intelligenz und all diese sehr schnell sich veränderte technologische Umfeld, dann kommt man nicht direkt auf Schreibende, auf Journalisten. Das finde ich sehr inspirierend, auch für mich selbst. Im Bereich Medizintechnik, also Nische, Unternehmen, die sehr spezialisiert sind, da merkt man auch, dass sie mit künstlicher Intelligenz weiter Unique Selling Points oder deren besondere Wettbewerbsposition verteidigen können.
Also was den Journalismus angeht, ihr Wort in Gottes Ohr, dass da keine Journalisten ersetzt werden. Ich glaube, wir kennen das Ende dieser Geschichte noch nicht. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehen. Interessant, dass Sie diese Beispiele nennen, weil man hört ja auch jetzt doch immer häufiger auch durchaus Skepsis, also auch von Unternehmensseite, wenn man sich Umfragen anschaut, die veröffentlicht werden, dass es heißt, ja, diese ersten Hoffnungen, die wir mit dem Einsatz verbunden haben, dass wir effizienter werden können, dass wir möglicherweise tatsächlich auch weniger Arbeitskräfte brauchen für die gleiche Tätigkeit. Das hat sich alles so nicht bewahrheitet. Hat das jetzt damit zu tun, was Sie eingangs gesagt haben, dass sozusagen diese Strukturveränderung nicht stattgefunden hat? Oder haben wir uns vielleicht auch ein bisschen zu viel versprochen, zumindest von den Techniken, die auf dem Markt bis jetzt verfügbar sind?
Solche skeptische Stimmen über fehlende Effizienzsteigerung, Produktivitätsgewinn durch KI sehe ich überhaupt nicht als Urteil über künstliche Intelligenz und über das Potenzial von der Technologie selbst, sondern eher als ein Symptom über Fehler in dem Ansatz selbst. Damit meine ich ein Operating Model für künstliche Intelligenz. Wann wechsle ich von einem Pilot in die Skalierung bei der Adoption der künstlichen Intelligenz, Kompetenzaufbau, Governance, welche Tools dürfen wir überhaupt, wollen wir überhaupt im Unternehmen einsetzen. Sehr viele Handlungsstränge, die notwendig sind, angegangen zu werden. Und da hat nicht jedes Unternehmen das Richtige gemacht oder alles gemacht, was notwendig ist. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht oder muss man als Unternehmer einen Schritt zurück machen, nochmal reflektieren, was haben wir richtig gemacht, was fehlt uns noch, und dann den nächsten Schritt richtig angehen oder die Blindspots, die Whitespots abdecken. KI ist hier zu bleiben, es wird wahrscheinlich noch schneller in manche Bereichen gehen. Wir werden noch weitere faszinierende Modelle jenseits von GPT und Large Language Models werden durch Videogenerierung Designs werden automatisch erstellt für Autos, für Flugzeuge. Das wird weiter so gehen und da muss man im Unternehmen die Weichen neu stellen. Mit Mut, mit Vision und auch mit langen Atem. So eine Transformation braucht, wie gesagt, mehr als 6 Monate. Und leider werden die meisten von uns eben in 3 Monaten Takten auf den Prüfstand gestellt.
Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir in Deutschland in keiner ganz einfachen Wirtschaftslage sind, also im Grunde genommen seit einigen Jahren Stagnation haben, und es gibt ja so eine Tendenz dazu in Unternehmen zu sagen, wo kann ich am ehesten sparen, dann vielleicht doch bei dem, was man dann für entbehrlich hält. Also so eine Transformationsfragen werden dann ja gerne am ersten abgeschnitten als erstes.
Ja, wissen Sie, ich glaube, die wirtschaftliche Lage, die Stagnation, die weltpolitische Situation kann man auch als Ausrede nutzen. wenn man sein Scheitern sozusagen eher argumentieren möchte als sein Erfolg. Und ich möchte mich eindeutig auf die andere Stelle positionieren. Und die Krisen, die schwierige Situation als Chance der Veränderung, als Notwendigkeit der Veränderung betrachten und sagen, jetzt sind wir quasi gezwungen, uns zu verändern. So kann es nicht weitergehen. Und dann auf neue Technologien, die uns helfen, setzen. Die Technologie war immer ein Komplize, eine Komplize des Menschen. Und das muss es so weiter bleiben, damit dadurch befähigt werden, die Herausforderungen, die immer größer werden, zu bewältigen im Sinne des Menschen.
Ich würde trotzdem gerne nochmal an dem einen Punkt nachfragen. Sie sagen also sozusagen, wenn solche Schwächen auftreten, dann hat das nicht mit der Technologie zu tun. Trotzdem stellt sich ja die Frage, haben wir uns vielleicht am Anfang auch in manchen Bereichen vielleicht zu viel versprochen oder falsche Vorstellungen von dem gemacht, was diese Technologie leisten kann. Sie haben das Beispiel Gesundheitswirtschaft gebracht. Da gab es ja am Anfang auch diese große Hoffnung, wir können viel schnellere und genauere und individualisierte Diagnosen stellen. Hat sich dann herausgestellt, das dauert alles doch deutlich länger, als wir am Anfang gedacht haben. Und also gibt es nicht vielleicht tatsächlich einfach auch Grenzen dessen, was zumindest die Modelle, die jetzt auf dem Markt sind, leisten können?
Ich glaube, einerseits natürlich die Faszination und Vorstellungskraft von den Menschen ist explodiert. Man sprach auch über die Seele der KI, Bewusstsein der künstlichen Intelligenz. Und da muss ich als Informatikerin mich zurückhalten aus der Diskussion. Ich bin einfach überfordert, ob künstliche Intelligenz gleich dem Gott zu setzen ist oder so. Ich glaube, man hat unterschätzt, der Aufwand, der betrieben werden muss, um die Benefits der künstlichen Intelligenz langfristig zu stellen. Davon bin ich überzeugt. Man hat die Spitze des Eisberges gesehen, aber der Unterbau nicht. Ich bin auch davon überzeugt, dass dieser, wie soll ich sagen, Dreieck oder Zusammenführung von es können, es wollen und es und dranhalten, dass das nicht immer vorhanden ist in der deutschen Landschaft. Es können hat man als Unternehmen die richtige Kompetenz in der richtigen oder in der kritischen Masse an Bord, um mit künstlicher Intelligenz erfolgreich zu werden. Mit wollen meine ich, ist künstliche Intelligenz in der Unternehmensstrategie verankert. Was wollen wir mit dieser Technologie überhaupt bewirken? Neue Produkte oder unsere Produkte weiterhin wettbewerbsfähig auf dem Markt anbieten? Wollen wir unsere Effizienzsteigerung ermöglichen? Und das ist nicht klar. Und solange das nicht klar ist, dann bekommt das Thema zum Beispiel kein Budget oder keine Unterstützung. Dritter Aspekt, dranbleiben. Wenn man nach 6 Monaten so eine Vision, so ein Commitment für die Zukunft wieder aufgibt oder die Weichen komplett neu stellt, dann wäre das so, als man ein Feld jeden Tag neu beackern wird. Dann erntet man keine Früchte, nichts. Also die Kombination aus Können, Wollen und dranbleiben ist enorm entscheidend, auch im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Also ich frage das auch deswegen, weil wir ja im Moment auch so eine systematische Umstellung sehen. Wir sehen, dass die Anbieter der großen Sprachmodelle auf eine teilweise andere Finanzierung umsteigen, beziehungsweise auf ein anderes Preismodell. Bis jetzt gab es so pauschalisierte Abo-Modelle, wenn ich das richtig verstehe. Jetzt geht man immer mehr dazu, über die einzelnen Tokens, also tatsächlich die einzelnen Abfragen zu bepreisen, die dann ein bestimmtes Maß an Energie verbrauchen, aber eben auch an Rechenpower. Und jetzt fangen die Unternehmen ja an zu rechnen. Lohnt sich das denn für mich, dann wirklich noch solchen weiteren Token zu verbrauchen? Die Budgets werden schneller aufgebaut, als man bisher dachte, weil alle damit rumspielen. Das heißt, das wird jetzt zu einer Rechenaufgabe auch in den Unternehmen, oder?
Definitiv. Und spätestens jetzt muss man sich bewusst werden, dass die künstliche Intelligenz, egal wo sie entwickelt, von wem angeboten wird, it's not for free. Es kostet enorm, so ein Sprachmodell zu trainieren, Millionen von Anwendern zur Verfügung zu stellen. Und diese Kosten müssen wieder eingeholt werden durch unterschiedliche Business Cases, Business Modellen. Auf der anderen Seite, auf der Nutzerseite, muss man sich auch klar machen, für welche Geschäftsmodelle nutze ich KI überhaupt? Rechne sich das aus? Und ich finde es aus dieser Perspektive gut, dass man sich der Kostenfrage oder Kosten- und Nutzenfrage stellen muss und rechnen muss. Und auch rauskommt aus dem Modus, ja, wir machen auch etwas mit KI, hin zu einer sehr klaren, wie soll ich sagen, Spezifikation oder Beschreibung. Ich nutze KI, um das und jenes zu machen. Und dadurch wurde dieser Prozess neu gestaltet oder wurde überflüssig. Und ich glaube, da an sehr vielen Stellen müssen wir die Größe haben, zu sagen, das, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, war dumm, war primitiv, war umständlich. Wir haben über Umwege unsere Ziele erreicht. Davon bin ich überzeugt, dass das notwendig ist. Und ich glaube, je mehr mutige Stimmen oder großartige Stimmen haben werden, hören werden, die das zugeben, das wird auch eine sehr positive Wirkung in die Zukunft hin bewirken.
Selbstkritik ist immer das Schwerste für die meisten Menschen und das gilt, glaube ich, auch für Manager und Unternehmerinnen und Unternehmer. Frau Apakidze, Sie werden ja im Herbst dieses Jahres auch in der Jury sitzen für den Best of AI Award von Kapital und werden dort auch wieder Fälle beurteilen. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass die Stimmung eine andere sein wird, als die noch vor 2 Jahren war, als wir uns kennengelernt haben. Man sieht beispielsweise in den USA schon einen sehr starken Backlash, auch unter Studenten, aber auch in der einfachen Bevölkerung, wenn überhaupt nur das Wort künstliche Intelligenz aufkommt. Weil einerseits sind damit die Ängste verbunden vor Arbeitsplatzverlust, andererseits eben auch das, worüber wir gesprochen haben. Man hat das Gefühl, irgendwie bringt das im Moment gar nicht so viel. Es ist eher, wird eher als Bedrohung wahrgenommen. Ist das aus Ihrer Sicht eine Gefahr für die, für den Fortschritt dieser Technik überhaupt?
Glaube ich nicht. Ich glaube, es gehört dazu. Wir merken, dass in 2-3 Jahren die künstliche Intelligenz fast jede von uns betrifft und ein Thema für jede von uns geworden ist. Es ist normal, dass so eine Diskussion und solche unterschiedliche Perspektive da auf den Tisch kommen. Es gilt, sich mit all diesen Aspekten und Facetten auseinanderzusetzen, aber mit dem gemeinsamen Vision Fortschritt zu ermöglichen, eine Zukunft zu schaffen für uns, für unsere Kinder, für die Nachwelt. Und ich bin davon überzeugt, dass ohne technologische Unterstützung inklusive KI die Zukunft nicht möglich ist. Die Ressourcen werden immer weniger, die Klimawandel und. Also diese globale Herausforderung sind mit herkömmlichen Technologien, Herangehensweise nicht bewältigbar, sonst hätten wir das schon geschafft, wissen Sie? Sonst wären wir nicht an diesem Punkt, wo wir so vielfältig herausgefordert werden. Ich glaube, wir werden definitiv eine andere Stimmung jetzt erleben. Und wissen Sie warum? Weil vor 2-3 Jahren waren wir sehr viel in so einer Art Versprechung oder Versprechen-Modus. Und das kann jede von uns kann etwas in die Zukunft versprechen. Aber um das einzulösen, das müssen wir auch. Und nach kommt diese, wie soll ich sagen, Due Date, der Zahltag. Wir müssen zeigen, was wir messbar bewirkt haben in unseren unterschiedlichen Rollen. Und da sind vielleicht nicht mehr so viele Leute dabei, die da sind, die müssen wir wertschätzen, auf dem Podium stellen. Und wieder so die Stärke haben, die ich schon angesprochen habe, zu reflektieren, was ist gut gelaufen, was weniger gut und wie machen wir es besser in die Zukunft. Als Mathematikerin habe ich gelernt, dass Struktur hilft, den Chaos zu beherrschen oder die
zu bändigen
und die Unendlichkeit irgendwie vorstellbar zu machen, darstellbar zu machen. Und ich glaube, dass auch unser KI-Ökosystem in Deutschland braucht Struktur, braucht Referenzen, braucht Qualitätsstandard, Best Practices, woran man sich orientieren kann. Ansonsten, wie kann man sich eine Orientierung schaffen? Wie kann man als wollende, als willige CEO, Vorstand sich einen Plan machen für das eigene Unternehmen? Das ist auch eine Motivation für mich, weiter dem Best of AI Award verbunden und verpflichtend zu fühlen, einen kleinen Beitrag in die Richtung zu leisten.
Ein leidenschaftliches Plädoyer der Informatikerin zum Schluss und ein bisschen Eigenwerbung, auch so viel muss erlaubt sein. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Corina Apakidze.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich und wir sehen uns im Herbst.
Genau. Alles Gute. Tschüss.
Danke, gleichfalls.
Ja, an diesem Punkt noch einmal an alle, die Lust haben mitzumachen bei den besten KI-Projekten in Deutschland im Rahmen des Best of AI Award. Capital organisiert diesen Wettbewerb ja gemeinsam mit dem Applied AI Institute und der Personalberatung Odgers. Und noch kann man sich bewerben unter capital.de/KI-Award. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei gewesen sind heute. Für den redaktionellen Schnitt dieser Folge war Lucille Garnier verantwortlich. Und die Schlussproduktion hat Andolin Sonnen übernommen. Bleiben Sie kritisch. Es würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind, sobald der nächste Kapitalwirtschaftspodcast am Markt ist. Bis dahin wünsche ich, Nils Kreimeier, alles Gute und sage Tschüss.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.